Willkommen zu einer neuen Folge Klartext. In unserem neuen Format sprechen Ulrich Mies und ich nun regelmäßig Klartext über aktuelle politische Entwicklungen. Wieder kurz vorab, auf YouTube stellen wir eine kürzere Version unserer Gespräche ein, aus strategischen Gründen. Und die vollständige Sendung könnt ihr euch über die frei für alle zugängliche Website unseres Magazins manova.news ansehen. Heute kommt der zweite Teil zu unserem ersten Gespräch über Kriegsvorbereitungen in Europa, das am 9. März erschien. Und erstmal kurz zur Rekapitulation, Uli. Kannst du noch einmal erklären, woran wir erkennen, dass Kriege als Kreislaufmodell zur Erhaltung des Kapitalismus und der Macht sehr weniger, sehr reicher Menschen dienen und nicht, wie uns immer weisgemacht wird, von selbst ausbrechen?
Ja, schönen guten Mittag, Elisa. Gut, dass wir uns wieder treffen, dass wir miteinander sprechen können. Bedauerlicherweise über ein ziemlich unerfreuliches Thema insgesamt. Ja, ich will deine Frage versuchen zu beantworten. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, Kriege brechen selbstverständlich nicht aus, sondern wenn man in dieser Wortwahl bleiben möchte, die werden ausgebrochen. Das heißt, Kriege werden von langer Hand vorbereitet, systematisch geplant. Sie brechen, wie ich gesagt habe, nicht aus. Wie das erzählen uns ja diese penetranten Kriegsideologen. Und selbstverständlich schlittert auch niemand in irgendeinen Krieg hinein. Diesen Schwachsinn, den haben ja auch viele erzählt in Bezug auf den Ersten Weltkrieg, da seien die Mächte hineingeschlittert. Also da wird nichts geschlittert und so weiter. Also nochmal, die werden systematisch gemacht und geplant. Und die Kriegsvorbereitungen dauern ja oftmals auch viele, viele Jahre. Grundsätzlich gilt, dass Kriege immer das Ergebnis widerstreitender politischer Macht und Wirtschaftskasten sind. Die breite Bevölkerung wird ja nicht gefragt, wie auch heute nicht. Es ist also immer ein Krieg, den die herrschenden Machtzentren gegeneinander führen, aber auch nach innen führen, um die Bevölkerung in den Kriegsmodus zu versetzen. Und deshalb will ich nochmal sagen, Kriege, zumal Weltkriege, werden eben von sehr, sehr langer Hand und über eine sehr lange Zeit vorbereitet, und zwar konzeptionell, strategisch, finanziell vor allen Dingen, materiell. Man muss ja die Kriegsgüter erstmal herstellen, die Bomben, die Flugzeuge, die Raketen und die Schiffe und so weiter und so weiter. Das dauert ja viele Jahre. Logistisch und vor allen Dingen, um die Bevölkerung in den Kriegsmodus zu versetzen, propagandistisch. Also der Krieg, der bricht nicht aus, sondern nochmal wird vorbereitet. Und das sehen wir ja wunderbar, wie sich dieser ganze Ukraine-Krieg entfaltet hat im Laufe der letzten 15 Jahre, gut 15 Jahre. Die Planungen, oder sagen wir mal, die Provokationen besser gesagt, bezüglich dieses Ukraine-Krieges, die wurden ja schon eingeleitet Mitte der 1990er Jahre, aber im Detail kann ich da jetzt nicht drauf eingehen. Ja, grundsätzlich kann man heute sagen, dass dieser Ukraine-Krieg oder überhaupt diese gigantischen Spannungen, die sich hier vollzogen haben, und auch weiter vollziehen, das Ergebnis sind des geopolitischen Weltbeherrschungsanspruchs der USA, aber auch natürlich dieser Verbündeten dieser EU, die also voll mit in diesem Boot ist. Und wer es nicht glaubt, der kann das ja alles sich mal zuführen, denn das sind langfristig angelegte Strategien der Weltbeherrschung und die findet man in allen außen- und sicherheitspolitischen und geheimdienstlichen Papieren der USA, aber selbstverständlich auch reden und quatschen die führenden Politiker und außen- und kriegspolitischen Propagandisten genau in diese Richtung. Und diese ganze Kriegsentfaltung kann man auch diesem einseitig ideologisch ausgerichteten Schrifttum der Transatlantiker und deren NGOs entnehmen. Also das wird alles systematisch vorbereitet.
Ja, wir fühlen das. Willst du noch was weiter sagen oder kann ich?
Nee, sag du
Ja.
ruhig noch, bitte.
Also wir fühlen das ja auch, dass in den Medien jetzt immer wieder das Wort schon kommt, dass die Bevölkerung da so langsam dran gewöhnt wird, auch an den Gedanken, dass es in Europa wieder Krieg geben kann. Und in deinem Buch, das Einmaleins des Staatsterrors, stand ja auch, dass es auch immer Krisenprodukte sind und Krisen, die künstlich erzeugt werden. Und ich verstehe das dann auch so, dass dazu auch die Verarmung der Bevölkerung gehört, damit die überhaupt bereit sind, in Krieg zu sein, wenn sie nichts mehr zu verlieren haben. Und wie weit ist jetzt die Verarmung der Bevölkerung in Deutschland schon vorangeschritten, um dann mehr Menschen leichter an die Front quasi zu zwingen, aus ökonomischen Gründen, aus existenziellen Gründen?
Ja, Elisa, diese Prekarisierung, die wird natürlich schon seit, wenn man da etwas umfänglicher drauf schaut, die wird ja eigentlich schon seit 30, 40 Jahren schleichend eingeleitet. Und soweit ich mich erinnere, bin ich da in dem vorigen Gespräch, was wir geführt hatten, ja schon drauf eingegangen, nämlich über die sogenannte neoliberale und marktradikale Konterrevolution. Das heißt also, wer die Arbeitskraft permanent verbilligt und dazu übergeht, Menschen quasi zwei, drei Jobs machen lassen zu müssen oder dass sie also mehrere Jobs ausfüllen, der verarmt ja auch schleichend die breite Bevölkerung. Alles das läuft ja. Absenkung der Rentenniveaus und so weiter. Das kann man sehen, aber auch seit vielen Jahren können wir natürlich diese Art von Prekarisierung und schleichende Verelendung im Straßenbild wahrnehmen. Wir sehen immer mehr Menschen kramen in den Mülltonnen herum und so weiter. Das machen die ja nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern weil sie schlicht und ergreifend kein Einkommen mehr erzielen können. Manche sind auch krank, viele sind zu alt und so weiter, aber sie kommen mit ihrem Geld nicht mehr über die Runden. Aber ich sehe nicht unmittelbar, ehrlich gesagt, Elisa, einen Zusammenhang zwischen Prekarisierung auf der einen Seite und der Regierungsabsicht, Menschen leichter an die Front zu bekommen. Ich sehe wohl, dass die herrschenden Polit- und Machtcliquen einen Krieg nach innen und nach außen führen, denn diese Art von neoliberaler Konterrevolution war und ist ja bereits ein Krieg, nach innen, den die hier durchgeführt haben und der auch immer noch weiterläuft. Also ja, in diesem Gesamtkontext steht natürlich auch die systematische Verschwendung von Staatsgeldern, wie zum Beispiel durch den Corona-Faschismus, wie ich den nenne. Und es entfaltet sich ja auch immer mehr und zeigt sich ja auch immer mehr durch alle Informationen, die ans Tageslicht kommen, wie durch diese RKI-Papers jetzt, welche perfide, bösartige, verbrecherische Clique da im Hintergrund dieses Corona-Regime geschmiedet hat, also als tatsächlich eine Form der Kriegführung und der Stressentfaltung nach innen. Also, und da haben sie schon Billionen von Staatsgeldern verschwendet. Es ist ein unfassbares Verbrechen, was sich da hier vollzogen hat und vollzogen wurde. Also Verschwendung von Staatsgeldern durch den Corona-Faschismus, verschärfende geopolitische Konfrontation, zunehmende Militarisierung der Gesellschaft und die Militarisierung, diese schleichende Aufbau der Militarisierung der Gesellschaft bedeutet natürlich gleichzeitig, dass der Bevölkerung oder den Bevölkerungen, wie am Beispiel der EU, ja, der Wohlstand entzogen wird. Das ist Wohlstandsentzug. Was ist das? Und den sehen wir ja auch allerorten. Das heißt also, der Verfall der Infrastruktur geht ja parallel dazu. Es ist unfassbar, was hier abgeht. Also in der Fachsprache oder besser gesagt im Fachchinesisch der Volkswirtschaft heißt das ja die Fehlallokation von Ressourcen. Das ist nichts anderes als die verantwortungslose Verschwendung von Ressourcen, von Geldern. Und was machen die? Die Herrschaftskliquen saugen ja seit Jahrzehnten Vermögen und Wohlstand aus der Fläche der Bevölkerung ab und kanalisieren diese Gelder in Fehlentwicklungen und Krieg. Das ist das, was sie machen. Oder in die Absenkung von Wohlstandsniveaus. Und ja, das ist die aktuelle Sachlage, in der wir aus meiner Meinung nach stehen.
Eine wichtige Durchsage, bevor es mit der Sendung weitergeht. Uns von Manova wurde das Bankkonto gekündigt. Das bedeutet für alle Spender, die uns per Dauerauftrag unterstützen, erst einmal vielen Dank. Ohne Ihren Support wäre die gesamte Arbeit von Manova nicht möglich. Damit uns Ihre finanzielle Unterstützung auch noch nach Ende April, ab Anfang Mai erreicht, dazu müssen Sie möglichst bald aktiv werden und Ihren bestehenden Dauerauftrag umändern auf unsere neue Bankverbindung. Die finden Sie sowohl hier eingeblendet als auch unten in der Videobeschreibung. Das gilt im Übrigen nicht für die Spender, die uns per Spendenformular unterstützen. Auch Ihnen gebührt ein großer Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun weiterhin viel Freude und Erkenntnisgewinn bei der nachfolgenden Sendung.
Zugleich wird eben auch immer mehr in verschiedenen Ländern Europas über die Wiedereinführung der Wehrpflicht gesprochen. Also wenn es dann eben nicht über die Verarmung, wie du ja sagst, du siehst da jetzt nicht den Zusammenhang, Leute an die Front zu zwingen über die Verarmung, aber dann wird halt über eine eventuelle Wehrpflicht gesprochen, auch in Deutschland. Und die wenigen Kritischen unter den jüngeren Menschen, die ja treibt gerade die Sorge um, dass sie eventuell zum Militärdienst eingezogen werden im drohenden Ernstfall, wie Beobachtungen unserer Jugendredaktion in Studentenstehen-auf-Gruppen zeigen. Kannst du als erfolgreicher Kriegsdienstverweigerer gerade für das etwas jüngere Publikum etwas Klarheit schaffen? Wer wird im Ernstfall eingezogen? Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, um eingezogen zu werden? Und wie kann man sich dagegen wehren?
Ja, Elisa, meine Erfahrungen bezüglich der Kriegsdienstverweigerung, die liegen ja jetzt nun schon ein paar Jahrzehnte zurück, also mehr oder weniger 50 Jahre. Die Kriegsdienstverweigerung ist eigentlich der Hauptgrund meiner Politisierung gewesen. Also ab dem 17., 18. Lebensjahr, da fangen die ja dann an, dich irgendwie in den Kriegsdienst zu pressen, bei vorliegender Wehrpflicht, hat bei mir dazu geführt, dass ich mir grundsätzliche Gedanken über Staat, Staatsfunktion und so weiter gemacht habe. Und ja, das hat dann schlussendlich auch dazu geführt, den Kriegsdienst zu verweigern. Also grundsätzlich ist natürlich die Wehrpflicht dann gegeben oder wird auch wieder eingeführt nach Bedarfssituation. Also wenn wir es mit einer friedlichen Gesellschaft zu tun haben, dann brauchst du selbstverständlich weder Wehrpflicht noch eine Berufsarmee. Aber da stehen wir ja gar nicht. So wie der Staat heute konzipiert ist oder seit endlosen Jahren, Jahrzehnten, ja, die Vorspieler des Staatswesens auch Jahrhunderte, sind eben darauf ausgerichtet, Krieg zu führen. Über die unterschiedlichsten Mechanismen. Deine zweite Frage ist ja, also welche grundsätzliche Bedingung muss denn dann gegeben sein, um die Wehrpflicht wieder einzuführen? Oder dass du, besser gesagt, dass du als Wehrpflichtiger eingezogen wirst oder werden kannst, ist, dass du körperlich und geistig für tauglich befunden wirst. Der Wehrpflichtige muss also wehrpflichtfähig sein, nach Feststellung. Und diese Wehrpflichtfähigkeit wurde seinerzeit von Militärärzten durchgeführt, die dem jeweiligen Kreiswehrersatzamt zugeteilt wurden, wenn also solche Prüfungen der Wehrpflichtfähigkeit angesetzt wurden, nicht? Da wurden die jungen Leute also dann aufgerufen, sich beim Kreiswehrersatzamt für diese Wehrpflichtfähigkeitstauglichkeit zu melden und die mussten dann da auch antreten. Und wenn nicht, dann gibt's Stress. Ja, und dann hieß es tauglich, eingeschränkt tauglich oder nicht tauglich. Und dann die eingeschränkt tauglichen, die konnten dann aber auch jederzeit nochmal wieder zur Gesundheitsprüfung herangezogen werden. Und die Tauglichen waren grundsätzlich natürlich dazu da, auch dann im sogenannten Verteidigungsfall, also im Kriegsfall, dann auch Kriegsdienst an der Waffe zu leisten. In Deutschland ist es so, dass du, und da komme ich dann auch zu deiner dritten Frage, dass die Kriegsdienstverweigerung möglich war auf der Grundlage des Grundgesetz Artikels 4 Absatz 3. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Ja, und dann haben wir natürlich die Situation, wenn die Kriegstreiber die Wehrpflicht wieder einführen sollten, dann würde das bedeuten, dass alle diejenigen, die für tauglich befunden werden nach der Wehr, nach dieser Gesundheitsuntersuchung im Kriegsfall auch grundsätzlich zum Dienst an der Waffe verpflichtet sind. Und wenn du das dann nicht möchtest, sofern du keine Kriegsdienstverweigerung betrieben hast, dann holt man dich mit der Militärpolizei ab und führt dich dann der Front zu. So einfach ist das. Die Frage ist, wenn die die Wehrpflicht wieder einführen sollten, ob die dann dieses alte Verfahren, das ich kannte, wieder einsetzen werden oder ob sie sich was Neues einfallen lassen. Nicht? Denn ich gehe mal davon aus, dass sie die Kriegsdienstverweigerung auf der Grundlage der Gewissensprüfung erschweren werden. Noch mehr als das damals schon war. Damals war es ja so, du hast gesagt, möchte also auf keinen Fall zum Kriegsdienst herangezogen werden. Dann hast du dem Kreiswehrersatzamt einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung geschickt und dann haben die dich geprüft von einer sogenannten Prüfungsausschuss und dann, wenn du da abgelehnt wurdest, von einer Prüfungskammer. Und wenn man dich da abgelehnt hatte, dann konnte man dich auch ohne weiteres zum Wehrdienst oder Kriegsdienst heranziehen. Und da musstest du aber vom Verwaltungsgericht klagen.
Aber
Und
was
in der
sagt man
Zeit,
dann da vor der Kommission? Also,
wer denn nochmal?
was sagt man dann da genau vor diesen Leuten?
Ja, das ist die entscheidende Frage, die du da stellst, Elisa, denn das, was dich zum Kriegsdienstverweigerer nachher befähigte, beziehungsweise die Anerkennung, die mögliche Anerkennung nach sich zog, war ja, dass man dir konstatierte, dass du aus Gewissensgründen, und das ist das entscheidende Stichwort, aus Gewissensgründen nicht am Kriegsdienst teilnehmen kannst oder willst. So. Und diese Gewissensprüfung ist natürlich auch eine, ja, wie soll ich mal sagen, das ist auch so ein bisschen so ein Lotteriespiel gewesen, aber man musste damals eben bestimmte Kriterien einhalten und sich gut überlegen. Und dahingehend hatte ich ja dann auch junge Leute beraten. Ich war auch Berater im Rahmen dieser Kriegsdienstverweigerung. Und völlig klar ist, dass eine politisch formulierte Kriegsdienstverweigerung sehr schlechte Karten hatte damals. Also, die hätte dich natürlich auch aus Gewissensgründen dazu führen können, diesen Kriegsdienst zu verweigern, aber das wäre sehr, sehr schwer gewesen, dir also hier die, oder sie haben dir dann die Anerkennung sehr schwer gemacht, also aus politischen Gründen. Also solltest du immer aus ethisch-moralischen oder religiösen Gewissensgründen die Verweigerung betrieben haben seinerzeit. Wie das nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht in ein, zwei Jahren, wenn die wieder auf die Idee kommen, sein wird, weiß ich nicht. Nochmal, ob die dann wieder das alte Verfahren reaktivieren oder ob sie diese Kriegsdienstverweigerung dann generell erschweren oder weiter erschweren, weiß ich nicht, aber das würde ich schon mal annehmen.
Und ich meine, im Rahmen dieser Gespräche über Wiedereinführung der Wehrpflicht, ist es dann auch interessant zu sehen, dass in dem neuen Selbstbestimmungsgesetz eine Sonderregelung gilt, dass die Geschlechtsumwandlung oder dass man, wenn man ein anderes Geschlecht wählt, also vor allem Mann in der Tat, ein anderes Geschlecht wählt, nicht vor dem Kriegsdienst gefeit ist. Also was ja dann schon zeigt, was, wie ernst nimmt man das eigentlich? Also das zeigt im Prinzip, wie dieser ganze Woke-Wahnsinn wieder auch da schon sich entlarvt selber, wenn es jetzt zu den Kriegsthemen kommt.
Ja, aber dieses ganze, sieh mal, dieser ganze Woke-Wahnsinn, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ja nichts anderes als Teil einer Verunsicherungs- und Verwirrungsstrategie der Bevölkerung. Das ist auch eine Form der psychologischen Kriegführung nach innen. Keiner soll mehr wissen, wer er eigentlich ist. Das zielt ja nicht auf uns ab, sondern zielt auf die junge Generation ab. Die wollen die ja zum Affen machen. Ne? Mit uns können sie nicht mehr zum Affen machen, da haben sie keine Chance. Die müssen nur noch warten, bis wir aussterben oder bis sie uns erschießen oder sonst was. Aber die junge Generation ist das Zielobjekt all dieser Perversionen und dieser, wie ich sage, systematisch eingestielten Verbrechen durch die Herrschaftskasten. Dazu zählt auch dieses soeben in Kraft getretene Irrsinnsgesetz da. Die machen ja ein Wahnsinnsgesetz nach dem nächsten. Alles dient der systematischen Verwirrung der Menschen. Die sollen gar nicht mehr wissen, wer sie sind. Männlein, Weiblein, bin ich Fuchs, bin ich Hase, was bin ich eigentlich, ja? Also mit Selbstbestimmung, mit einer tatsächlichen Selbstbestimmung im Sinne des politisch Reifwerdens hat das alles überhaupt gar nichts zu tun. Man idiotisiert die Bevölkerung immer mehr, damit sie gar nicht mehr durchblickt, was da eigentlich abgeht. Das sind aus meiner Sicht nichts anderes als reine Psyop, also psychologische Operationen, die sich gegen den gesunden Menschenverstand insonderheit, wie ich sagte, der jungen Generation wenden, damit die überhaupt gar nicht mehr durchblickt, wer sie sind. Und wie du ja schon gesagt hast, also egal für welches Geschlecht du dich entschieden hast, ob Männlein, Weiblein, divers, pervers, transsexuell oder was auch immer, völlig egal. Aber zum Krieg wollen sie dich dann doch ranziehen, nicht? Also das ist völlig klar, ne? Also da spielt ja überhaupt keine Rolle, ob du dich heute für das eine oder für das andere entscheidest, ja? Also völlig krank. Das ist ein völlig krankes Regime, dem wir hier ausgesetzt sind. Aber nochmal, das Ganze ist Krieg nach innen und Krieg nach außen und wird heute auf die Kriegführung geht in erster Linie nach innen. Über den Weg des Psychoterrors. Das Psychoterror, was die hier machen mit der Bevölkerung.
Ja, und ich finde, das zeigt ja auch schon, dass es geplant ist. Also das ist ja auch schon wieder so ein Beweis, wenn das jetzt schon mit eingeführt wird in dieses Gesetz, diese Sonderregelung, da müssen
Ja.
doch auch die Menschen, die da in dieser Woke-Bewegung sind und die sich vielleicht über so ein Gesetz freuen, erstmal hellhörig werden und sich fragen, warum ist jetzt eigentlich da so eine Sonderregelung für Krieg drin schon? Also
Ich weiß gar nicht, was die sich fragen. Ich glaube, die fragen sich ziemlich wenig. Die möchten eigentlich, diese Woke-Menschen möchten vor allen Dingen ja sehr regierungskonform sein. Das sind sie ja auch. Widerständigkeit in dem Sinne, wie wir die verstehen, das ist für die ein Fremdwort. Und ich sage ja, aus meiner Sicht eine völlig kranke Entwicklung, vollkommen kranke Gesellschaftsentwicklung, die gesteuert wird, die systematisch gemacht wird. Die ganze Woke-Bewegung ist aus meiner Sicht, die kommt auch ja aus den USA, ist zur Verwirrung der Bevölkerung da und auch dazu da, dass viele wichtige Themen in der Gesellschaft überhaupt gar nicht mehr angesprochen werden, weil der Diskurskorridor immer weiter verengt werden soll. Ne, also diese ganze Genderism und Political Correctness Ideologie und so weiter sind einzig und allein dazu da, dich auf ein bestimmtes Denken festzulegen, was von oben gesteuert wird. Das ist das Grundprinzip dieser ganzen Wokeness-Geschichte.
Na, und ein anderes Thema, was jetzt immer hinten runterfällt hinter diesen Pseudothemen, ist eben auch zum Beispiel die soziale Gerechtigkeit oder dass wir uns um arme Menschen kümmern. Das interessiert irgendwie merkwürdigerweise kaum noch irgendwen, obwohl sich jetzt so viele als links sehen. Und es hat aber auch viel mit dem Krieg zu tun, weil was ich jetzt ja vorhin schon angesprochen hatte, dass gerade ärmere Menschen dann sich vielleicht eher gedrängt fühlen, in eine Berufsarmee reinzugehen, wenn, selbst wenn es jetzt keine Militärpflicht gäbe, wäre es ja trotzdem wichtig, dass wir uns vielleicht auch das Thema der sozialen Gerechtigkeit angucken in Bezug auf Kriegsvorbereitungen. Oder wie siehst du das?
Ja, Elisa, sieh mal, eine Gesellschaft, die sozial ungerecht ist, ist ja im Grunde genommen schon eine gespaltene Gesellschaft, und eine gespaltene Gesellschaft geht aufeinander irgendwann los. In welchem Maße die dann aufeinander losgeht, ist noch eine andere Frage, ob man sich nur gegenseitig hasst oder ob das nachher bürgerkriegsähnliche Formen annimmt. Das ist eine völlig andere Frage. Aber eine politische Kaste, die über Jahrzehnte dafür sorgt, nämlich für soziale Ungerechtigkeit, die ist ja, obwohl der Krieg noch gar nicht ausgerufen ist, ja im eigentlich schon im Kriegsmodus. Und das ist dann das Grundprinzip auch, wie ich es ja genannt habe, der marktradikalen Konterrevolution, die Reichen werden immer reicher oder sollen auch immer reicher werden durch entsprechende Steuergesetze, die breite Bevölkerung verarmen. Das ist ja alles schon geschehen. Der Reichtum und Superreichtum ist ja immer weiter explodiert. Die Verarmung, wie man sie in den USA in Sonderheit beobachten kann, schlägt jetzt mittlerweile auch auf Europa durch. Das sind ja alles langfristig angelegte Verwerfungsstrategien. Die soziale Gerechtigkeit, der Sozialstaat wird abgeräumt schleichend. Die Spaltung der Gesellschaft nimmt zu. Und all diese Verwerfungen, die systematisch gemacht werden, führen natürlich auch zu einer strukturellen Friedlosigkeit in der Gesellschaft. Das ist das. Und wenn du eine strukturelle Friedlosigkeit in der Gesellschaft angelegt hast, von oben her, also über eine Konterrevolution von oben, dann, wie ich es gesagt habe, kann es sein, dass die Menschen aufeinander losgehen, aber zumindest sind sie immer im Spannungsmodus. Und dieser kann natürlich auch sehr gut kanalisiert werden gegen einen möglichen äußeren Feind. Jetzt ist ja Russland wieder die böse alte und neue Feind und so weiter. Also soziale Ungerechtigkeit sorgt für massive Spannungen. Da ist dann einfach nur noch die Frage, wie sehr wird die soziale Ungerechtigkeit auf die Spitze getrieben, um die Spannungen dann explodieren zu lassen.
Ja, und auch, ich habe jetzt ein Interview geführt mit einer sehr resoluten Bürgerin aus Leipzig ursprünglich, die den Bau einer neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall verhindern möchte, aber vor allem eben auch, um aufmerksam zu machen, dass wir mal langsam als Friedensbewegung zusammenfinden und aktiv werden. Und für meine Recherchen dazu habe ich dann auch so eine Doku gesehen über das Dorf Unterlößt, heißt das, glaube ich, wo Rheinmetall sitzt und wo dann eben auch die Arbeiter von Rheinmetall sprechen. Und der Pfarrer, der sagt, naja, manchmal spricht er von Weltfrieden und dann kommen Leute auf ihn zu und sagen, naja, Weltfrieden wäre jetzt für uns nicht so toll, dann verlieren wir alle unsere Arbeit. Also eben, dass die Prekarisierung der Leute, eben diese Angst vor Armut, sie dann eben auch dazu bringt, eben nicht mehr auf ihr Gewissen zu hören, weil sie dann ausblenden, wozu das eigentlich dient, was sie dort herstellen, weil sie merken, sie können der Gesellschaft nicht vertrauen, weil ich sag jetzt mal in einem Umfeld, wo sie wüssten, okay, dann beschaffen wir andere Arbeitsplätze oder wir kümmern uns alle umeinander und man wird nicht als Arbeitsloser, wie ein Versager behandelt, sondern
Also,
das ist ja alles diese
Elisa.
Ängste, die da reinspielen und die überhaupt dafür sorgen, dass Menschen bereit sind, Munition herzustellen, die nur dazu dient, andere Leute zu zerfetzen. Dass Kinder
Ja
den
klar, das ist
Beine
ja.
amputiert werden müssen, weil da eine Bombe auf die gefallen ist, ohne Narkose. Also das.
Elisa, das ist doch schon das Ergebnis der organisierten und strukturellen Friedlosigkeit in dieser kaputten Gesellschaft. Das heißt, es sind doch immer politische Entscheidungen, die da getroffen werden und die uns immer wieder in die falschen Weichenstellungen führen. Nicht? Man könnte ja genauso gut, schau mal, das ist ja eine reine Verschwendungsproduktion und natürlich Profitproduktion für bestimmte Kapitalfraktionen. Aber der Staat oder die Staatskaste entscheidet ja, ob da jetzt zum Beispiel eine Munitionsfabrik oder eine Fahrradfabrik entsteht. Man könnte genauso gut eine Fahrradfabrik dahinstellen und die staatlicherseits fördern und dann die Fahrräder verschenken. Das wäre ökonomisch gesehen für die Beschäftigten, das wäre kein Unterschied. Die haben einen Job.
Genau,
Ja?
ja.
Das eine ist, der dient dem Krieg und der Weiterführung des Krieges und des Hasses und der systematischen, wie ich es gesagt habe, Fehlallokation von volkswirtschaftlichen Ressourcen, von Wohlstand und schlussendlichen Vernichtung. Und mit Fahrrädern, ja, Elisa, wenn du natürlich die ganzen Menschen mit teuren Fahrrädern ausgestattet hast, ist das natürlich ein gesellschaftlicher Gewinn im Sinne auch der Wohlstandsmehrung. Die kriegst du dann vom Staat geschenkt. Aber mit Fahrrädern kannst du natürlich nicht deine ganze Umwelt zerfetzen und zerstören, denn der Kapitalismus ist ja ein Kreislaufmodell. Dieses perverse, kranke Regime ist ja ein Kreislaufmodell von Zerstörung und Wiederaufbau. Und wenn du nur Fahrräder produzierst, dann hast du ja noch nichts zerstört, um denselben Kapitalakteuren, dieselben Kapitalakteure oder ihre Kompagnons wieder am Neuaufbau verdienen zu lassen. Ja. Es ist so krank und so pervers, es ist verbrecherisch. Wir leben in einem strukturell verbrecherischen System.
Ja. Und ich glaube,
Und
viele.
das sind politische Entscheidungen. Es sind immer wieder politische Entscheidungen. Wir kommen ja vielleicht auch gleich noch dazu, weshalb dieser Abschaum aus der Bevölkerung sich plötzlich oben in den politischen Entscheidungszentren immer wieder findet. Das ist auch kein Zufall. Die uns immer wieder in diesen Irrsinn hineintreiben. Das hängt mit der Verwahrlosung der Köpfe zusammen. Und
Ja.
ich weiß nicht, ob wir den Krieg noch mal aus dieser schwachsinnigen Menschheit rauskriegen. Ich kann es nicht sagen, aber die Mehrheit ist immer wieder empfänglich für all diesen Wahnsinn.
Ja, also es ist auch, ich verstehe es auch nicht, die mangelnde Selbstreflexion, also da gehört jeder Einzelne dazu, auch sich zu fragen, ne, wo.
Jeder einzelne Elisa müsste sich fragen, was tue ich da eigentlich, was mache ich da eigentlich, aber die meisten fragen sich überhaupt gar nichts. Die meisten sind fehlgeleitete Individuen, die einfach immer weiter auf der Schiene bleiben, auf die man sie in der Kindheit und in der Jugend, in Zeit der Jugend gesetzt hat. Bleibt dann so. Und die kommen da auch strukturell nicht raus. Wenn ich mir mein früheres Umfeld angucke von Freunden und Bekannten, die haben sich doch im Wesentlichen bis heute nicht geändert. Das sind die wenigsten.
Ja, das ist immer wieder an dem Punkt, wo wir immer wieder hinkommen mit dieser Frustration darüber, dass wir andere Leute nicht ändern können und nicht verstehen,
Nein, du
warum.
kannst, na, das ist eine Fiktion.
Ja.
Du kannst andere Menschen nicht ändern. Jeder kann nur selber sich ändern, wenn er denn will. Und die meisten wollen sich nicht ändern. Und das ist das Elend, in dem wir immer wieder stecken. Die meisten wollen sich nicht ändern. Versuch doch mal ein Gespräch anzufangen mit all diesen Corona-Verstrahlten. Da ist doch mittlerweile genug Material, dass es ein organisiertes Verbrechen war. Die
Ja,
schnallen es immer noch
im
nicht. Da laufen
Idealfall
immer noch
schweigen
genug
sie.
Idioten mit einer Maske im Gesicht herum. Da ist doch aua, aua, da ist doch nichts mehr zu machen.
Aber zurück zum heutigen Thema, weil es könnte ja auch sein, dass zum Beispiel ein False-Flag-Szenario dazu führt, dass Deutschland und die NATO-Länder vollständig in den Kriegsmodus katapultiert werden und jedes Friedensbestreben hochgradig kriminalisiert wird. Weißt du, wie so ein False-Flag-Szenario aussehen könnte, damit die Leute nicht drauf reinfallen?
Also so wie die Situation mittlerweile sich verschärft hat oder gediehen ist, halte ich eine False-Flag-Operation, die von irgendeinem NATO-Land ausgeht, für durchaus möglich, vielleicht sogar für wahrscheinlich. Wie eine solche False-Flag-Operation aussehen könnte, kann ich im Einzelnen nicht sagen, weil da ist deiner Fantasie ist da keine Grenze gesetzt. Das kann eine fehlgeleitete Rakete sein, das kann eine Drohne sein, die sich verirrt hat, die aus der Steuerung rausgelaufen ist, ein Artilleriegeschoss, was irgendwo in Estland, Lettland, Litauen einschlägt oder in Polen, oder eine fehlgeleitete Rakete, die irgendwo runterkommt. Und ja, dann entscheidet sich unter Umständen die westliche Wertegemeinschaft, also die NATO-Expansionisten unter Führung der USA, die ja eigentlich schon lange diesen Schlagabtausch zwischen Russland und der sogenannten freien Welt, die keine freie Welt ist, wollen, dann den Verteidigungsfall, wie sie das dann so schön nennen, auszurufen. Und die False Flag Operation halte ich für durchaus möglich. Denn Russland, das ist völlig klar, wird nicht so dämlich sein, die NATO anzugreifen. Das werden die gar nicht tun. Das hat der Putin auch mehrmals gesagt. Da haben die überhaupt gar keine Veranlassung zu. Ja, Russland ist gedrängt worden in diese Situation. Der Ukraine-Krieg ist das Ergebnis einer systematischen Vorbereitung seit 25 Jahren. Und dann ist das eskaliert. Kapieren die viele auch nicht. Und die Herrschaftsklicken, die daran beteiligt sind und das ja auch so wollen, belügen und betrügen uns von oben bis unten, damit die Zusammenhänge, die zum Ukraine-Krieg geführt haben, von der breiten Bevölkerung gar nicht gesehen werden. Und dafür haben sie ja ihre medialen Heckenschützen, dieses organisierte Verbrechen in den Medien. Das sind die schlimmsten Gangster aus meiner Sicht. Na ja, gut. Und ich meine, wenn dann dieser sogenannte Verteidigungsfall im Rahmen einer False-Flag-Operation dann mal ausgerufen ist, dann heißt es, seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ne? Kennen wir den Spruch. Das Hauptproblem, was ich sehe, Elisa, ist, dass diese verwahrloste Politkaste, also diese Berliner und auch sonstigen EU-Exzellenzintelligenzler, nicht, das ist ja alles Exzellenz, was die da machen, also dass sie in ihrer Verblendung überhaupt gar nicht so weit denken können, dass dann in Deutschland und in Zentraleuropa die Lichter ausgehen. Und dann ist das Ende der Geschichte tatsächlich Realität. Ja, davon hat ja der Fukuyama mal ein Buch geschrieben, Das Ende der Geschichte, ne? Also nachdem Russland kollabiert war. War nicht das Ende der Geschichte, sondern da wurde ein neues Kapitel der Geschichte aufgeschlagen. Aber dann könnte wirklich, wenn hier der Atomkrieg ausbricht, das schaffen die auch noch, dann ist hier das Ende der Geschichte angelaufen. Da machen wir uns hier keine Illusionen, und ich halte das politische Establishment des Westens mittlerweile für derart verkommen und verfault, dass die auch entweder bereit sind oder gar nicht sehen können oder wollen, dass dann hier alles in Schutt und Asche fällt. Ja, und den USA ist das vollkommen egal, ob Deutschland eine Wüste ist, ob Frankreich eine Wüste ist. Die haben im Laufe der letzten 20, 30 Jahre ganz viele Länder zerlegt, und alle die Länder, die für sie keine Konkurrenten mehr waren, das hat ihnen dann gereicht. Die haben ja keine Kriege mehr gewonnen, sondern sie haben nur die Länder, mit denen sie im Konflikt waren oder im Kriegsfall waren, zerlegt und zerrüttet und ins Chaos gestürzt. Und dabei sind die aktuell mit beschäftigt, nämlich mit ganz Europa. Und diese Schwachmaten in der Politik, die sehen das irgendwie nicht. Ich glaube, da sind auch so viele dumme Menschen mittlerweile, die ihren Weg in die politischen Apparate gefunden haben. Ich glaube, die sind zu verkommen und zu doof, einfach diese Zusammenhänge zu sehen.
Ja,
Das ist auch schon
verblenden.
wieder was Schicksalhaftes geradezu.
Und was ich auch spannend finde, ist eben mit dir sprechen wir ja immer über die quasi die absichtliche Planung durch gewisse Akteure, die sehr viel Macht und sehr viel Geld haben, um Kriege vorzubereiten, aber es funktioniert ja auch nur, weil das dann auch auf gewisse zeitlose Dynamiken trifft in der Bevölkerung, dass das funktioniert. Und da hat der Paul Soldan, das ist ein Autor, der auch für Manova, für Apolut und Multipolar schreibt, einen sehr lesenswerten Roman geschrieben, der heißt Shaky, ein afrikanisches Märchen. Und darin beschreibt er eben anhand von seinen Protagonisten in Afrika irgendwo, das ist auch nicht präzisiert, damit das quasi wirklich wie ein Märchen so
Ja.
zeitlos und überall passieren könnte, wie Kriege eigentlich funktionieren. Dass wir irgendwie hören, da gibt es irgendwo einen Konflikt und dann wollen wir was machen, um den zu unterbrechen und dann greifen wir selber zur Waffe, um jemanden zu verteidigen, werden dadurch Mitkriegsakteur und das ganze Ding geht einfach weiter. Und ich habe mir gedacht, wenn viele Leute solche Bücher lesen, jetzt wie von dem Paul Soldan, weil es auch vor allem ein Roman ist, der an einem anderen Ort spielt, wo man da nicht so getriggert ist, weil es gleich so politisch aufgeladen ist, dann würden solche False-Flag-Operationen überhaupt nicht funktionieren, weil die Leute das durchschauen könnten, dass sie, indem sie jetzt selbst mit zur Waffe greifen, niemals für Frieden sorgen werden. Hast du das Buch gelesen?
Nein, Elisa, habe ich nicht gelesen. Ich habe diesen Aufsatz aber gelesen, der auf Manova erschienen war. Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Nur ich sehe zwar auf der einen Seite, dass wir uns da im Konjunktiv bewegen, und auf der anderen Seite schaue ich mir die Realitäten an. Das, was der Soldan beschreibt, ist ja, wenn es so wäre, dass die Menschen vernünftig würden und wenn die Menschen einsichtig würden, dass diese Dynamiken immer wieder greifen. Das ist aber doch nicht so. Wir können uns hier immer warme Gedanken machen und uns aufregen darüber, wie die Mehrheit sich immer wieder einlullen lässt und in diese Propaganda-Modi mit einsteigt. Und es scheint mir aber so, dass weite Teile der Menschheit entweder unfähig oder intellektuell nicht in der Lage sind zu erfassen, was da draußen abgeht. Denn eines ist doch völlig klar. Es ist sehr, sehr viel einfacher, Elisa, sich hinter sogenannte Autoritäten zu stellen, hinter Machteliten zu stellen, hinter einen Führer zu stellen oder wen oder was auch immer, oder im Kielwasser des geistigen Unrats mitzuschwimmen, der Machteliten, oder zu glauben, Putin sei Hitler und ähnlichen Irrsinn, und einfach nicht sehen zu wollen und damit auch nicht sehen zu können, welch schmutziges Spiel im Hintergrund abgeht. Also, wenn wir vernünftig würden, ja, oder die Mehrheit vernünftig würde, dann würden wir auch die Kriegsdynamiken verstehen und erfassen und würden uns auch von den Herrschaftskliken nicht über Propaganda in neue Kriege treiben lassen. Dem ist aber doch so nicht. Was mache ich denn jetzt damit?
Also, um es richtig zu stellen, also in dem Buch selber beschreibt der Paul Soldan eben die ungeschönte Realität von Kriegen. Und zwar anhand von den Konflikten, wo Soldaten selbst reingeraten. Also wo so schlimme Situationen sind, der eine muss mit ansehen, wie sein Kamerad lebendig begraben wird, weil er selber nicht bereit war, den zu erschießen, als er dazu gezwungen wird. Also er zeigt Situationen, in die Menschen geraten können, wenn sie auch um irgendwen zu verteidigen, im besten Sinne in so ein Kriegsgebiet ziehen. Und das fand ich halt so machtvoll, dass er das mal so beschreibt, weil wenn wir jetzt von irgendwie, wir reden von einer Front, wir haben kein konkretes Bild über die Grausamkeit im Kopf. Und ich dachte, wenn jetzt solche Literatur wie von Paul Soldan mehr gelesen wird als nur politische Analysen, dann begreifen Leser eben, was Krieg bedeutet. Weil das ist für mich auch so eine Ursache, die Leute, die verdrängen das ja völlig, was das eigentlich wirklich
Aber
bedeutet am Ende.
Elisa, du bist doch schon wieder im Konjunktiv. Wenn die
Ja.
Menschen mehr solche Literatur lesen würden,
Das
tun
ist
sie
das
aber doch
Ding.
nicht.
Ja, tun sie nicht. Deswegen versuche
Da,
ich halt
da,
zu.
da, wir beißen uns an der Stelle immer wieder selber in den Schwanz. Also aus meiner Sicht die Die wichtige Frage, wie immer wieder diese Kriegsdynamiken entstehen, ist damit ja nicht aufgelöst, indem ich jetzt, sag mal, vom politisch-analytischen Genre wechsel in einen Roman oder wie im Westen nichts Neues und so weiter. Solche Bücher lese, die unter Umständen aufgrund ihres, sagen wir mal, näher am Leben liegenden Genres vielleicht dann für manche Menschen doch eher begreifbar sind. Aber wir haben doch heute das Problem, ich habe mich noch mit meinem Verleger gestern unterhalten, der sagt, es werden in toto immer weniger Bücher verkauft. Und deshalb gehen viele Verlage dazu über, immer mehr Titel in den Markt zu drücken. Das heißt, politisch-analytische Einzelbücher, der Markt verengt sich immer weiter. Es wird generell wird immer weniger gelesen. Es wird zwar immer noch gelesen, das ist auch gut so, aber der Verleger, um überleben zu können, muss immer mehr Titel bringen. Es wäre ja schön, wenn er nur ein oder zwei Titel bringen müsste, wo er von 50.000 Stück verkauft, denn dann wird es interessant. Oder du verkaufst an jedem Titel nur 2.000, 3.000, dann musst du aber 10 Titel auf den Markt schmeißen. Das heißt, der Verleger hat unendlich viel mehr Arbeit, verdient an dem Einzelbuch immer weniger. Der Autor kriegt sowieso next to nothing, also wer Geld verdienen will, sollte keine Bücher schreiben und so weiter. Ja? Und da verschiebt sich ja auch noch ein unglaubliches, ein Riesenpotenzial wandert ab. Viele junge Leute lesen keine Bücher mehr. Das heißt also, das, was du als mögliche Chance hier einbringst, die ich ja auch sehe, das finde ich auch richtig, finde ich auch gut. Nur, wir bewegen uns da wieder im Konjunktiv. Und das ist das Entscheidende. Wie kriege ich in die Köpfe, dass Kriege in aller Regel keine Verteidigungskriege sind, sondern immer wieder Angriffskriege?
Genau.
Ja, der Krieg bricht nicht aus, in den Krieg schlittert man nicht hinein, der Krieg wird vorbereitet und die Herrschaftsklicken und Herrschaftseliten wollen immer irgendwo rein, um sich zu bereichern oder die Ressourcen des anderen Landes unter sich aufzuteilen, und deshalb ist der Ukraine-Krieg da. Die westlichen Herrschaftseliten machen da keinen freundlichen Krieg oder natürlich einen Stellvertreterkrieg, aber sie wollen diesen Ukraine-Krieg machen und machen ihn auch und noch weitere an der Südflanke Russlands, um Russland zu zerlegen und schließlich die Ressourcen unter sich aufzuteilen. Es ist ein Eroberungsfeldzug, der da stattfindet. Ja, und kein Verteidigungskrieg für die Rechte der Ukrainer. Dem Westen sind die Ukrainer so scheißegal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die lassen die da an der Front verbluten und schieben immer noch neue junge Leute rein oder ältere. Das ist organisiertes Verbrechen, von dem wir regiert werden.
Ja, und deswegen mir ist mit unseren Gesprächen eben auch wichtig, dass wir realistisch sind und zugleich dann nicht in Ohnmacht verfallen. Und dazu ist es meines Erachtens eben als erstes wichtig, dass wir anerkennen, was wir eben nicht ändern können, und wie es aussieht, ziehen die das durch, wie ja auch schon zwei vergangene Weltkriege zeigen. Und jetzt aber noch mal ganz kurz die Frage, wer sind jetzt die noch mal genau, weil das ja immer so schwierig ist, wenn man jetzt von wir und die redet. Wen
Ja.
meinen wir, wenn wir die sagen, die das durchziehen?
Ja, die, das sind schon mal nicht wir, ne? Das ist schon mal die erste kleine schwache Erkenntnis. Also, und die, das sind diejenigen, die ich bezeichnet habe oder aber auch andere, insbesondere in den USA, denn da kommen immer noch die besten Analysen her, nämlich des Deep State. Der Deep State ist der tiefe Staat oder wie man es dann in der Literatur, in der politikwissenschaftlichen Literatur finden kann, der dunkle Staat, die permanente Regierung oder die Schattenregierung. Und dann muss man eben sehen, das ist dann dieser tiefe Staat, und der teilt sich auf in einen Teil, der für die Öffentlichkeit sichtbar ist, und in einen anderen Teil, der für die Öffentlichkeit nicht sichtbar ist. Und der sichtbare Teil des tiefen Staates, das sind also in für uns sichtbare Regierungsmitglieder, kriegsgeile Parlamentarier oder systemkonforme kriegshetzerische Systemmedien und deren Hassprediger. Aber der wichtigere Teil des tiefen Staates, und der ist für die Öffentlichkeit eben nicht sichtbar, das ist der Teil, der sehr langfristig orientiert arbeitet, der weder wählbar noch abwählbar ist. Das sind die. Und das ist der Teil, der maßgeblich darüber bestimmt, wie die ökonomischen, politischen und kulturellen Entwicklungen in den Staaten verlaufen. Und der tiefe Staat bekämpft und zersetzt die Demokratie. Und wenn wir uns ansehen, was hier im sogenannten Freien Westen nach der Wende, also nach 1990 gelaufen ist, kann man sagen, wir leben hier in einer Phase der tiefen Zersetzung von Demokratie. Die ist de facto gar nicht mehr da. Die ist nur noch als Fassadenveranstaltung da. Darüber haben wir ja auch Bücher geschrieben. Ja, und ich sage, weil die eben nicht, die maßgeblichen, nicht sichtbaren Akteure des tiefen Staates, und da kommen wir wieder zu, wer sind die eigentlich? Das ist der Reichtums- und Finanzkomplex, der militärisch-industrielle und Geheimdienstkomplex. Das sind korrupte Forschungsinstitute und im Schatten arbeitende Ideologieproduzenten. Aber die sichtbaren und die unsichtbaren Teile des tiefen Staates arbeiten sehr, sehr koordiniert miteinander zusammen, wie ich es vorhin sagte. Und dann muss man eben sehen, wie läuft denn hier dieser ganze Prozess ab in diesen Regierungsapparaten. Die laufen ja erstmal über die Parteiapparate. Das sind ja viele Emporkömmlinge, schlichte Dummbeutel, die von geschichtlichen Zusammenhängen überhaupt keine Ahnung haben und auch gar nicht haben wollen. Die wollen das gar nicht verstehen und die verstehen auch nichts. Schaut man sich mal also die herrschenden Parteien in Deutschland an, dann ist dieses ganze Parteienwesen strukturell zerrüttet und verkommen. Und dann haben wir ja auch solche Schlaumeier, die wissen genau, dass Putin Hitler ist und so weiter. Das ist alles nur noch Aua, Aua. Und diese Schwachköpfe, die also über die stetige Spannungserzeugung letztendlich indirekt den Atomkrieg herbeirufen, die dürften ja eigentlich gar nicht in der Politik tätig sein. Und wie kommen die eigentlich in diese Entscheidungspositionen? Das geht über die Parteiapparate. Die müssen erstmal ihren Verstand und ihr Gewissen vor dem Betreten der Parteikarriereleitern abgeben. Sonst kommen die da gar nicht hin. Sonst kommen die in die Spitzensegmente der Parteien gar nicht hin. Und über den Weg haben sie eigentlich schon die Demokratie und alles das, was wir unter Demokratie verstehen, abgeschafft. Und dringen dann in die Regierung ein und übernehmen die Regierung als Antidemokraten von oben. Ich muss den Staat nicht delegitimieren, der ist delegitimiert durch diese Kriegstreiber und durch diejenigen, die die Gewaltenteilung zerstört und aufgelöst haben. Sonst hätten wir all die perversen und kranken Zustände ja in Deutschland gar nicht. In Frankreich auch nicht, ist genauso krank. Und dann sage ich, der Parteienstaat, so wie wir ihn kennen, ist aktuell das zentrale Problem. Er befördert die Negativauslese über Parteihierarchien, Landeslisten, Kandidatenaufstellungen und so weiter. Das heißt, die kugeln vorher schon aus, wer da reinkommt und wer da nicht reinkommt. Und wenn so eine nette Frau wie du da rein wolltest, dann glaubst du, du hast gar keine Chance, nach oben zu kommen. Mit deinem Kopf kommst du da gar nicht rein. Die sortieren dich schon im Vorfeld aus. Da schließen sich die breiten Rücken vor dir. Das heißt, dieses ganze Parteisystem ist strukturell so verfault und so degeneriert und deshalb haben wir auch so eine degenerierte und verfaulte Politik. Und deshalb haben wir Kriegführung nach innen und nach außen.
Na und die Bürger haben letztendlich ähnliche, immer im kleineren Maße, aber ähnliche innere Konflikte, weil viele eben ihren Mund nicht aufmachen und nicht auf ihr Gewissen hören, weil sie dann fürchten, ihre Arbeit zu verlieren oder in diesem System nicht mehr so weiter funktionieren zu können und nicht mehr ihren Wohlstand zu erhalten, wenn man sein.
Ja, aber dafür gibt es keine Entschuldigung, weißt du, Elisa, das ist das ja.
Aber das um heißt, zu erkennen, also dass da auch die Bevölkerung mit eine Verantwortung trägt, jeder Einzelne, um sich zu fragen, okay, da sind
Elisa, wir haben ja ein zentrales Problem. In einem solchen System, was so dermaßen falsch läuft, Ein solches System erzeugt ein falsches Bewusstsein und damit sind die systematisch beschäftigt, wie wir ja schon vorhin gesagt haben, am Beispiel der Kinder und Jugendlichen, damit dieses Irrsinnssystem sich immer so weiter drehen kann. Aber diejenigen, die zumindest ein bisschen was begriffen haben und die dann immer noch den Mund halten, weil sie zu feige sind oder weil sie Nachteile befürchten, die können sich eigentlich als Demokraten selbst abhaken. Ja? Also Demokratie ohne Mund, ohne den Mut zu zeigen, auch Demokrat zu sein, ist keine Demokratie.
Ja. Und ne? Noch zum Abschluss des Gesprächs, was können jetzt wir Bürger und Bevölkerungen, die Frieden wollen, konkret tun, um mit dieser Kriegsgefahr umzugehen? Was machst du?
Elisa, lass mich noch einen Schlusssatz zu deiner letzten Frage sagen. Okay. Das, was ja auch so spannend ist, ist eigentlich, es ist der Menschheit bis heute nicht gelungen, offenbar auch über die Jahrhunderte nicht gelungen, charakterlich ungeeignete Figuren, die aus Dummheit, Ignoranz, Bösartigkeit, Karrieregeilheit oder Machtwahnsinn, weil sie über andere herrschen wollen, die von politischen Ämtern fernzuhalten. Und die wir haben keine Kontrollmechanismen im Laufe der Jahrhunderte, die Menschheit hat keine Kontrollmechanismen entwickelt, um solche Figuren aus der Politik fernzuhalten. Wir haben diese Kontrollmechanismen nicht. Ja? Sodass also verbrecherische Figuren, die uns immer wieder in den Krieg treiben, im Vorfeld rauszunehmen, sei es, dass man die verhaftet oder dass man sie, das wäre mir auch noch egal. Hauptsache, sie zetteln können keinen Atomkrieg anzetteln. Ja? Wir haben solche Kontrollmechanismen nicht. Die gibt es nicht. Und daran müsste die Menschheit arbeiten. Und das wäre auch ein ganz wichtiger Auftrag zum Frieden, weil du in jeder Gesellschaft je nach Sichtweise mindestens 5-7% an Vollidioten und Psychopathen hast, die vollkommen empathiefrei sind und über andere Menschen herrschen wollen. Und dann hast du wieder diesen tödlichen Kreislauf, in dem wir uns heute befinden. Und die dürften da gar nicht reinkommen. Und das wäre eine Gedankenarbeit für die Zukunft, wie es gelingen könnte, solche Figuren gar nicht erst in öffentliche Ämter hineingelangen zu lassen. Denn dann braucht man sich nachher auch keine Gedanken darüber zu machen, wie man die wieder rauskriegt. Ja?
Politische Ämter und auch bei Firmen, ne? Hohe Positionen bei Firmen.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Nur da sind wir schon wieder beim Grundprinzip des Kapitalismus, nicht wahr? Und bei Pyramidensystemen, die von oben nach unten durchdekliniert sind und alles durchdeklinieren, wo du immer der Untertan bist. Also das, weißt du, solange du keine Demokratisierung der Wirtschaft hast, wirst du auch keine Demokratisierung der Politik hinbekommen. Okay. Völlig klar. Das heißt, es ist unendlich viel neue Gedankenarbeit zu leisten, um politische und gesellschaftliche Strukturen aufzubauen, die einen Frieden überhaupt erst ermöglichen nach innen und nach außen. Die Friedens- und Konfliktforschung hat sich vor 40 Jahren oder 50, 30, 40, 50 Jahren damit auseinandergesetzt. Die wurde von oben systematisch finanziell ausgetrocknet und zerlegt. Dreimal darfst du raten, warum.
Aber es gibt Projekte, die sich damit beschäftigen, wenn ich dazu mal einhaken darf, weil das ist eben das, was mir immer wieder hilft. Ich habe ja dich gerade gefragt, was du machst, um jetzt mit dieser Kriegsgefahr umzugehen, weil ich schwanke immer zwischen Ohnmacht und, also nach unserem letzten Gespräch, da ging es mir erstmal eine ganze Zeit nicht gut, eben diese Gefahr zu erkennen, ich kann andere Leute nicht ändern und eben wirklich realistisch mich damit auseinanderzusetzen. Okay, es kann demnächst passieren hier und viele meiner Mitmenschen wollen das nicht sehen, können das nicht sehen. Was mache ich jetzt? Es bringt ja auch nichts, wenn ich mich dann einfach nur über meine Mitmenschen aufrege. Und dann hat es mir geholfen, dass ich feststelle, es gibt sehr viele Projekte, die in den Medien gar nicht so sichtbar sind, was am Ende vielleicht sogar gut ist, weil die dadurch auch nicht bekämpft werden können, die an Friedensforschung betreiben im wahrsten Sinne, die eben gucken, wie vermeiden wir Machtstrukturen, die schauen, wie haben wir überhaupt neue Gedanken, weil wir sind immer so im binären Denken, ne? Entweder ist Demokratie oder Diktatur, vielleicht gibt's noch ganz andere Systeme und um neue Gedanken denken zu können, brauchen wir auch erstmal frischen Wind im Kopf und da hilft zum Beispiel die Kunst, künstlerische Beschäftigung, eben die probieren Sachen aus, auf die würden wir vielleicht so gar nicht kommen, wenn wir nur in unseren festgefahrenen Mustern sind. Und das beruhigt mich dann. Und da gibt es eben zum Beispiel die Friedensgemeinschaft in Kolumbien. Da habe ich gerade einen Artikel dazu geschrieben, weil ich den einen aus Kolumbien interviewt habe, den Arley Tuberquia. Der lebt seit 27 Jahren in einer Gemeinschaft, die die Waffen niedergelegt hat, während sie von bewaffneten Paramilitärs, Militär und Guerilla umgeben sind. Die sollen von ihrem Land vertrieben werden, um das Land dann ausbeuten zu können durch multinationale Konzerne. Und die haben gesagt, wir lassen uns nicht länger vertreiben. Die hatten die Schnauze voll. Und die haben die Waffen niedergelegt, damit sie nicht mehr angegriffen werden können, damit es schwerer wird, sie anzugreifen. Das wirkt für uns in unseren westlichen Köpfen total paradox. Und es sind auch inzwischen schon 412 Menschen von denen ermordet worden mit der Zeit in 27 Jahren. Aber der Arley hat zu mir gesagt, hätten wir uns bewaffnet, dann wären wir schon komplett ausgelöscht. Und so sind sie noch auf ihrem Land. Sie sagen, wenn, dann muss man sie auf ihrem Land töten. Und weil sie auch weltweite Öffentlichkeitsarbeit machen, auch der Papst hat sie erwähnt, dass jetzt wieder zwei Leute ermordet wurden. Und sie trainieren sich eben in diesem Friedenswissen, um nie in diese Spirale aus Vergeltung reinzugelangen. Also das ist total spannend. In vielen von uns regt das vielleicht erstmal so einen Widerstand, wie soll das gehen? Aber die zeigen es seit 27 Jahren und auch wie sie damit umgehen, wie jetzt, wo eine Frau und ein Junge ermordet wurden, wie er dann darüber spricht, das hat mich total beeindruckt. Das können wir ja vielleicht einblenden, dass die Leute, die da interessiert sind, das lesen können. Und dann gibt es noch ein Projekt, das wurde von einer Palästinenserin ins Leben gerufen und von einer Frau, die, ich weiß nicht, ob sie aus Amerika kommt, Miki Kashtan, also die eine ist Aida al-Shibli und Miki Kashtan, die haben so eine Vision entwickelt von 100.000 Frauen in Weiß, die Training erfahren, wie man in Konfliktgebieten sich bewegt und für sich sorgt und die dann in Krisengebiete gehen und in Konfliktgebiete, um die Kampfhandlungen zu unterbrechen. Deshalb auch nur Frauen, weil es schwieriger ist, moralisch vertretbar auch in der Öffentlichkeit auf eine Gruppe unbewaffneter Frauen zu schießen, die in Weiß gekleidet sind. Das sind erstmal Visionen. Aber mich beruhigt, das zu sehen, da sind Leute, die arbeiten an Visionen. Ob die nachher umgesetzt werden können oder nicht, aber es ist einfach mal unsere Energie reingeben, auch in die Erforschung von, was können wir denn vielleicht machen, worauf wir überhaupt noch nicht kommen.
Ich stimme dir da hundertprozentig zu, Elisa, überhaupt gar keine Frage. Aber du hast natürlich gleichzeitig, indem du jetzt hier dich stark machst für solche Projekte, und ich würde die auch absolut und in jeder Hinsicht unterstützen, aber auch auf die virulente Problematik hingewiesen. Denn du hast gleichzeitig gesagt, diese Gruppe da in Kolumbien, die hat sich entschlossen, konsequent für die Gewaltlosigkeit, aber gleichzeitig sind über 400 massakriert worden. Ist doch nicht lustig, oder?
Nee, aber
Also,
ansonsten wären sie komplett vom Fenster verschwunden und das Land wäre inzwischen schon ausgebeutet. Also die haben eben, deswegen lade ich Leute ein, das zu lesen, weil
ja.
die haben eine Philosophie, wo sie sagen, okay, in unserer Gemeinschaft haben wir gelernt, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind und dass das Überleben der Gemeinschaft wichtiger als das eigene Überleben. Jeder weiß, er könnte einer von denen sein, die sterben, aber bei uns ist es ja nicht besser. Es sterben ja auch total viele Leute in unserem System, nur sehen wir das gar nicht und bringen das nicht in die Zusammenhänge. An jetzt, das ist die,
Wir schon, Elisa,
ja,
die
wir
Mehrheit
schon,
macht das
ja,
nicht, ne?
genau, ja. Aber das so als, einfach als neue Ansätze, die wir studieren können.
Absolut, absolut. Also wir müssen lernen, in vollkommen neuen Bahnen auch zu denken. Trotzdem, ich kann nur sagen, für mich stellt sich auch immer wieder die Frage, es wäre vielleicht auch eine eigene Leistung, die ich noch zu erbringen hätte, mich von dem Gedanken loszusagen, zum Beispiel diese organisierten Verbrecher, die für das ganze Elend hier sorgen, verfolgen zu müssen, aber nicht um sie zu verfolgen, sondern um sie einem geordneten Gerichtsverfahren zuzuführen.
Ja.
Das heißt, wenn wir alleine dieses Staatsverbrechen nehmen, dieser Corona-Nummer. Das wird ja, da wird ja die Aufarbeitung systematisch verweigert. Die Aufarbeitung, soweit das überhaupt möglich ist, erfolgt von den alternativen Medien. Jetzt hier Paul Schreier von Multipolar hat diese RKI-Papers freigeklagt und so weiter. Und endlos viel ist dann wieder geschwärzt. Das heißt, die Täter schwärzen sich selber die Verbrechen, die sie begangen haben. Das heißt, wir müssten erstmal auch innergesellschaftlich, oder ich will anders sagen, wie willst du innergesellschaftlich einen Frieden herstellen, wenn du noch nicht mal über ein geordnetes Justizwesen verfügst, was diese Verbrecher zur Verantwortung zieht, weil der Justizapparat Teil des Problems ist?
Ja, und dann aber die Frage, warum wurden die dann überhaupt, also warum hat das Freiklagen funktioniert?
Das ist wieder eine entscheidende Frage. Das ist dann wieder, weil es in den Institutionen immer noch Restbestände gibt, die auf unserer Seite sind. Ja, also es ist kein, dieser Apparat da in Berlin ist ja kein homogener, geschlossener Apparat, sondern ist ja auch von, sagen wir mal, innerfraktionellen Kriegen begleitet. Die bekriegen sich ja auch gegenseitig. Und da ist dann die Frage, welche Fraktion hat da gerade mal die Mehrheit oder ist stärker? Hat die Vernunft doch noch eine Chance, die Macht zu übernehmen? Bei Merkel und Scholz habe ich da und Steinmeier, solchen Leuten habe ich da keine Hoffnung. Aber es gibt ja eben auch vielleicht ein paar nachrückende vernünftige Menschen, die selbst im Parteiapparat überlebt haben. Wobei mich das wundern würde. Aber du hast dieses Beispiel gerade genannt und das zeigt, es scheint noch nicht alles verloren zu sein.
Ja, das ist doch auch ein schönes Schlusswort, oder? Für dieses
Ja,
schwierige Thema.
finde ich auch. Wir dürfen aber eben nicht vergessen, beides zu tun. Wir müssen danach suchen, was du hier gerade gesagt hast, nämlich nach neuen Formen des Zusammenlebens. Wir müssen die austesten, wir müssen die ausproben und es ist verdammt mal nicht einfach, auch unter uns immer den Frieden zu wahren. Das muss trainiert werden über die unterschiedlichsten Mechanismen, über Kunst, kulturelles Zusammenleben und so weiter, neue Formen des Zusammenlebens trainieren oder was auch immer, Bäume umarmen, ist mir völlig egal wie. Auf jeden Fall, ich mache das gar nicht lächerlich, überhaupt nicht, sondern ich will damit nur sagen, alles heranziehen, um ein friedliches Zusammenleben möglich zu machen. Zumindest erstmal unter der Minderheit. Und das schon schwer genug. Nochmal, ich bin davon überzeugt, dass du die Mehrheit nicht überzeugen kannst, weil sie entweder zu ignorant, zu dumm oder zu feige ist. Ist meine persönliche Meinung, ist auch über 50 Jahre Erfahrung erhärtet. Ich hoffe, ich liege falsch.
Ja, und ich kann ja unter dem Video dann können wir auch die Links einbetten von den Projekten, die ich gerade erwähnt habe,
Ja,
dass Leute sich
bitte.
einfach mal damit beschäftigen können und sehen können, was da gibt es auch schon Bücher, die darüber geschrieben wurden, wie sich auch eine
Ja.
große Kraft entfalten kann, von einer Minderheit von Menschen ausgehend. Weil ich meine,
Genau.
es ist auch eine Minderheit, die uns ja tyrannisiert. Also kann man ja auch mal umgekehrt so sehen.
Nee, das ist so. Wir werden, die breite Mehrheit der Bevölkerung wird von einer Minderheit drangsaliert und terrorisiert über die Mechanismen, die ich vorhin genannt hatte. Über Propaganda, über permanente Stresserzeugung, ja? Über den biopolitischen Sicherheitsstaat, über die Strategie der Spannung, nicht? Jetzt haben sie ja Ukraine-Krieg und jetzt holen sie wieder die bösen Islamisten aus der Schublade und die Menschen haben dann wieder Angst, abends auf die Straße zu gehen, weil da könnte ja wieder ein böser Islamist sein, der ihnen die Tasche wegnimmt. All dieser ganze Scheißdreck, mit dem die uns tagtäglich drangsalieren. Aktuell sind sie damit beschäftigt und denken sich wieder neuen Dreck aus, den Leuten hier den verdienten Urlaub ab Juli, August dann zu verhageln, weil sie dann also den Autoverkehr einschränken wollen und so weiter. Da geht es dann angeblich um CO2, ist auch alles nur Kacke.
Ja, da können wir vielleicht auch noch mal eine eigene Sendung
Ja,
dazu machen.
es geht ja nur darum, dass sie weiter die Bevölkerung in Angst und Schrecken halten, um ihr krankes Regime aufrechtzuerhalten und selber vielleicht der Illusion zu erliegen, sie könnten irgendwann nicht doch zur Verantwortung gezogen zu werden. Ich hoffe, man kann diese ganzen Vögel noch zur Verantwortung ziehen.
Ja, daran arbeiten wir nach wie vor. Da kann ich gleich noch ein Zitat anbringen, was ich sehr mag, was genau
Gerne.
in diesem Sinne ist, von Václav Havel, einem tschechischen Schriftsteller und Politiker. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Wir machen weiter, was Sinn hat, auch wenn wir keine Illusion haben, wie die wahrscheinlicheren Sachen sind, aber wir kennen die Zukunft nicht. Und
Ja.
jetzt geben wir unseren Zuschauern wieder eine Frage mit, die ihr Unterbewusstsein so ein bisschen beflügeln kann, ohne sie selber zu beantworten. Bist du trotz des Wissens um die Schwierigkeiten bereit, neue Ansätze für eine Befreiung aus dem System der Gewalt zu erkunden? Danke, Uli, für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Ja, gerne. Vielen Dank, Elisa.